Und die Frage lautet, wer von euch möchte wissen, wie es möglich ist, über Nacht 19 Millionen Dollar zu verdienen? Wer möchte das wissen, wie das geht? Ja, es sind also einige, die das gerne wissen möchten. Ich glaube, Ehrlichkeit halber, es gibt niemand, der das nicht wissen möchte, wie so etwas möglich ist. Die Geschichte, die ich euch nun erzählen werde, ist absolut wahr. Sie ist in den späten 90er Jahren des vorderen Jahrhunderts passiert, denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, viele Firmen hatten Probleme. Sie hatten Angst vor dem sogenannten Millennium-Virus. Sie bemerkten, dass sie ein Problem mit dem Datum bekommen würden. Denn Computer hatten aus Platzgründen nur sechsstellige Zahlenreihen. Das Datum 1. Januar 1997 sah so aus. 970101. Computerspezialisten wussten nun, dass sie ein Problem bekommen würden, wenn aus 1997 2000 werden würde. Denn der Computer würde nicht wissen, ob es sich um das Jahr 1900 oder um das Jahr 2000 handelte. Wie ihr euch erinnert, wurden weltweit Horrorszenarien vorhergesagt, was passieren würde in der Nacht von 1999 in den Übertritt ins neue Millennium. Banken würden zusammenbrechen, Computer würden abstürzen, medizinische Apparate würden versagen, ein riesiges Chaos. Eine Brokerfirma dachte sich, wir wissen, was wir tun werden, um dieses Problem zu lösen. Wir werden einfach aus 97 1997 machen. Aber wie kann man das anstellen? Sie haben einfach eine 19 davor gesetzt. Und so, durch einen Unfall, einem jeden ihrer Kunden 19 Millionen Dollar auf dem Konto gutgeschrieben. Die schlechte Nachricht dabei ist, das Problem wurde behoben, und zwar vor 4 Uhr früh, und so konnte niemand diese 19 Millionen Dollar auch abheben. Weltweit wurden Horrorszenarien vorausgesagt, was passieren würde in der Nacht, in der wir von 1999 ins Jahr 2000 übertreten würden. Vielen wurde bewusst, dass in der Bibel etwas geschrieben steht über das Millennium. Tatsache aber ist, dass du von der ersten Seite im ersten Buch Mose bis zur letzten Seite im Buch der Offenbarung nirgendwo dieses Wort Millennium finden wirst. Dieses Wort besteht ja eigentlich auch aus zwei Wörtern, nämlich aus Mille und Anum und bedeutet 1000 Jahre. Dieses wiederum finden wir sehr wohl in der Bibel. Wir lesen dazu Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Hier im Buch der Offenbarung wird eine Zeitperiode von 1000 Jahren beschrieben. Aber was hat es auf sich mit den 1000 Jahren? Es gibt viele Theorien darüber, aber wir wollen nicht Theorien, sondern wir wollen wissen, was die Bibel dazu sagt. Gehen wir deshalb wieder in die Bibel und dieses Mal in Johannes 14 und dort die Verse 1 bis 3. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ich liebe diese Aussage, ich hoffe, ihr auch. Jesus weiß um unsere Probleme und Sorgen. Er kennt diese Welt sehr gut und er hat auf ihr gelebt. Er versteht Einsamkeit, er versteht Schmerzen, er versteht Leiden, er versteht Ablehnung. Er versteht, dass wir ein hartes Leben haben, gerade hier und gerade jetzt. Er versteht es. Jesus sagt zu uns, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit meiner Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin, um euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, dass er weggehen werde. Wohin geht er? Zum Vater. Und was macht er dort? Er bereitet eine Wohnung, einen Platz für uns. Und er will wiederkommen, um uns alle zu sich zu nehmen, damit wir alle zusammen sein können. Wann wird das geschehen? Lasst uns wieder sehen, was die Bibel dazu sagt. Wir lesen dazu 1. Thessaloniker 4 und aus die Verse 15 bis 17. Mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grabe aufstehen. Danach werden die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf Wolken in die Luft gehoben, dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Ich möchte, dass ihr euch etwas ganz Wichtiges aus diesem Text merkt. Wir haben gerade gelesen, dass wenn Jesus wiederkommt, sich die Gräber öffnen werden, die Toten wieder lebendig werden und wir alle zusammen auf Wolken in die Luft gehoben, dem Herrn entgegengeführt zu werden. Dies ist ein wichtiges Detail. Wenn Jesus zurückkommt, wird er keinen Fuß auf diese Erde setzen. Er holt seine Kinder ab und nimmt sie mit zum Hause seines Vaters. Das ist ein wichtiges Detail. Und ich werde in Kürze erklären, warum. In dieser Serie von Predigten habe ich euch immer wieder gesagt, was wir im Himmel alles nicht mehr haben werden. Keine Schmerzen, kein Leid, keine Angst, keine Einsamkeit und so weiter. Aber was werden wir tun, wenn wir im Himmel sind? Wenn wir dort ankommen, was werden wir tun? Wer von euch möchte gerne wissen, was wir tun, wenn wir im Himmel ankommen? Ja? Also hat jetzt eigentlich jeder Hand hochgehen, nicht wahr? Also es gibt zwei, drei, die wollen es nicht wissen, okay. Die Bibel sagt uns, was wir tun werden. Als erstes steht in der Bibel, dass wir alle eine Aufgabe zu erfüllen haben. Wir werden alle zu Richtern. Die Engel haben schon alle Bücher durchgesehen, bevor wir in den Himmel kamen. Sie haben alles nachgeprüft. Alle Entscheidungen sind bereits gemacht worden, ansonsten wären wir nicht im Himmel. Aber die Bibel sagt uns, dass wir etwas Wichtiges zu tun haben werden, wenn wir im Himmel ankommen. 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Die Bibel sagt uns, dass wenn wir also im Himmel ankommen, werden wir als Richter tätig werden. Und dies im Zusammenhang mit den 1000 Jahren. Wir lesen dazu Offenbarung 20 und dort die Verse 4 und 6. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Sie werden Priester Gottes und Christi sein, und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hast du dich vielleicht schon einmal oder mehrmals gefragt, was du wohl tun wirst, wenn du im Himmel ankommst? Nun weißt du es. Die erste Aufgabe, die dich erwartet, ist auf einem Thron zu sitzen, mit Christus zu regieren und Gericht zu halten. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Du fragst dich jetzt vielleicht, was soll das? Nachdem noch das Gericht schon heute stattfindet, warum soll ich mich dort auf einen Thron setzen und noch einmal Gericht halten? Die Bibel sagt uns, dass wenn wir im Himmel ankommen, werden wir auch eine Chance bekommen, die Bücher zu lesen. Und nicht nur die Engel. Die haben die Bücher bereits gelesen, bevor wir in den Himmel kommen. Nun werden wir die Bücher lesen und Gericht halten über diejenigen Menschen, die noch tot sind. In 1. Korinther 6, Vers 3 steht, wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Was denkt ihr, über was für Engel werden wir richten? Die gefallenen Engel. Richtig, genau. Über die Engel Satans. Gott hat bis zu diesem Zeitpunkt noch kein endgültiges Gericht gehalten über die bösen Toten und auch nicht über die gefallenen Engel. Bevor nun Gott diese beiden Gruppen bestraft, tut er etwas Unglaubliches. Er setzt uns auf Throne, öffnet die Bücher und lässt uns hineinschauen. Aber warum tut Gott das? Weil du und ich immer Fragen gehabt haben. Warum bist du nicht eingeschritten in meinem Leben und hast mir geholfen? Du und ich haben Fragen. Gott wird nun die Bücher aufmachen, um uns zu sagen, schau selber nach. Ich gebe dir unzensierten Einblick in alle Bücher. Du kannst mich alles fragen. Gott offenbart sein wahres Wesen, weil ein gefallener Engel das Wesen Gottes in Frage gestellt hat. Er erzählt seit Jahrtausenden Lügen. Gottes wahre Absichten und sein wahrer Charakter können endlich offenbart werden. Nun können alle Zweifel beseitigt werden und alle Fragen beantwortet werden. Nehmen wir einmal an, du kommst in den Himmel, du bist überglücklich, hier zu sein, und so nach 3 Wochen bemerkst du, dass ein guter Freund von dir, wir wollen ihn Peter nennen, der ist nicht da. Du hast überall rumgeschehen, er ist nicht da, und dann gehst du zu einem der Engel und fragst ihn, sag mal, mein Freund Peter ist nicht hier. Warum? Und der Engel sagt zu dir, keine Ahnung, wahrscheinlich war er nicht gut genug. Ich weiß es nicht. Würde dich so eine Antwort glücklich machen? Bestimmt nicht. Oder stell dir vor, Stephanus trifft auf Paulus. Wird er nicht zu seinem Engel gehen und sagen, was macht denn der hier? Der war doch dabei bei meiner Steinigung. Warum ist der jetzt im Himmel? Da kann doch was nicht stimmen. Und der Engel wird ihm das Buch geben. Und Stephanus wird in dem Buch lesen, was Paulus alles erreicht hat in seinem Leben. Er wird von seiner Bekehrung leben, von seinen Aufgaben, von seinen Reisen, wie viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und er wird verstehen, und auch du wirst das Buch lesen, und sehen, warum Peter nicht im Himmel ist. Gott öffnet die Bücher auch deshalb, weil er seit dem Sündenfall angeklagt wird. Er selbst steht vor Gericht und lässt uns alles selber entscheiden. Und wir werden sehen, dass Gott durch alle Jahrtausende hindurch immer richtig gehandelt hat. Nachdem nun alle Fragen beantwortet sind, wendet sich Gott den Sündern zu. Ihr wisst ja, am Ende gibt es nur 2 Gruppen. Die eine hat eine positive Einstellung Jesu gegenüber. Diese werden das Folgende sagen. Jesaja 25, Vers 9. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Die erste Gruppe von Menschen freut sich, Endlich ist Jesus gekommen. Nun können wir in unsere himmlische Heimat. Aber da gibt es ja auch noch die zweite Gruppe und die ist nicht so froh darüber, dass Jesus gekommen ist. Die ist nicht begeistert darüber. Offenbarung 6, Vers 15. Alle Menschen versteckten sich in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Die Könige und Herrscher, die Herrführer, die Reichen und Mächtigen und die Sklaven und Freien. Sie riefen den Bergen und Felsen zu, fallet auf uns und verberget uns vor dem Blick dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wisst ihr, was wirklich tragisch ist? Niemand müsste hier sein. Niemand. Sie haben es selbst gewählt. Was geschieht nun mit ihnen? Offenbarung 19, Vers 15 erzählt uns eine traurige Geschichte. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Eine weitere Frage. In der Bibel ist ein Schwert immer ein Symbol für was? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Symbol, als Symbol das Schwert. In Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist. Nun, was bedeutet das? Wenn Jesus wiederkommt, wird es keine Rolle spielen, was ich euch sage. Oder was unser Prediger uns sagt. Oder sonst irgendjemand. Nur was die Bibel uns sagt, wird wichtig sein. Es geht weiter in Offenbarung 19, Vers 21. Alle übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Mund dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Alle Sünder, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, können es nicht ertragen, ihn zu sehen und sterben. Lasst uns kurz das, was wir wissen, rekapitulieren. Erstens, die Gerechten, die leben, werden in den Himmel entrückt beim zweiten Kommen Jesu. Zweitens, die gerechten Toten werden auferweckt und ebenfalls entrückt. Drittens, die gottlosen Lebenden sterben durch das helle Licht seines Kommens. Und viertens, die gottlosen Toten bleiben tot. Wir haben hier so gesehen vier Gruppen von Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, nicht? Die gerechten Lebenden, die gerechten Toten, die auferweckt werden und zusammen mit den gerechten Lebenden in den Himmel kommen. Die Gottlosen, die am Leben waren, als Jesus wiederkommt. Und die Gottlosen, die tot sind und tot bleiben. Ich hoffe, dass soweit alles klar ist, auch für unsere jüngeren Zuhörer. Ich hoffe, dass das nicht allzu hoch ist. Aber hier ist eine interessante Frage für euch. Wenn die Gerechten in den Himmel aufgenommen sind, alle Gottlosen tot sind, wer lebt noch auf dieser Erde? Wie viele Menschen gibt es noch, die auf dieser Erde leben? Keine. Wir lesen dazu Jeremia 4, Vers 23 bis 27. Ich sah die Erde an, ein wüstes Chaos. Ich blickte zum Himmel hinauf, da leuchtete kein Stern mehr. Ich sah hinüber zu den Bergen, sie wankten und alle Hügel bebten. Ich sah nach dem Menschen, da war keiner mehr. Auch die Vögel waren fortgeflogen. Ich sah nach dem fruchtbaren Land, es war zur Wüste geworden. Alle Städte lagen in Trümmern, zerstört durch den glühenden Zorn des Herrn. Denn der Herr sagt, das ganze Land soll zur Wüste werden, aber völlig vernichten will ich es noch nicht. Es wird geschehen, Babylon wird fallen, wird zu Ende gehen. Wenn diese Welt alles ist, was du hast, dann wirst du am Ende nur Ruinen haben. Wenn du aber am Ende Jesus hast, dann hast du alles. Wir müssen verstehen, dass es zu einem Ende kommen wird. Wir erinnern uns an die Worte aus Jeremia. Völlig vernichten will ich es nicht. Was wird also passieren? Ich komme gleich dazu. Jesaja 24 beschreibt auch einen Teil der Erdgeschichte. Zu der Zeit wird der Herr abrechnen mit den Mächten des Himmels und den Königen der Erde. Sie werden zusammengetrieben wie Gefangene und in eine Grube eingesperrt, im Kerker hinter Schloss und Riegel gehalten. Nach langer Zeit bekommen sie dann ihre Strafe. Etwas wird geschehen nach langer Zeit. Der Herr wird abrechnen mit den Mächten des Himmels, das sind Satan und seine Engel, und den Königen der Erde, mit den Gottlosen. Wir haben vorhin festgestellt, dass es zu der Zeit, wenn die Gerechten in den Himmel aufgenommen wurden, keine lebenden Menschen mehr auf Erden geben wird. Aber jemand lebt noch auf Erden. Satan und seine Engel. Schauen wir doch einmal nach, was Jesaja 14, Vers 20 über Satan schreibt. Du wirst nicht wie jene begraben werden, die hinabfahren in eine steinerne Gruft, denn du hast dein Land verderbt und dein Volk erschlagen. Man wird des Geschlechts der Bösen nicht mehr gedenken. Satan und seine Engel sterben nicht bei der Wiederkunft. Dazu noch ein Wort von Ellen White aus der Geschichte der Erlösung. Die Erde glich einer Wüste. Städte und Dörfer waren durch das Erdbeben zerstört worden und lagen in Schutt und Asche. Berge hatten sich von ihren Orten wegbewegt und große Höhlen hinterlassen. Herausgerissene Felsen aus dem Meer oder der Erde wurden über die ganze Erdoberfläche zerstreut. Entwurzelte Bäume lagen überall auf dem Land. Dies wird 1000 Jahre lang die Heimat Satans und seiner bösen Engel sein. Auf diesen Ort beschränkt kann er über die zerstörte Erdoberfläche wandern und die Folgen seiner Empörung gegen das Gesetz Gottes erkennen. 1000 Jahre wird er die Früchte des Fluches tragen, den er verursacht hat. Sein Wirken wird nur auf die Erde beschränkt sein und er hat kein Recht mehr, andere Planeten zu besuchen, um die ungefallenen Wesen zu versuchen und zu belästigen. Während dieser Zeit wird er bis aufs Äußerste leiden, denn seit seinem Fall hat er seine bösen Charaktereigenschaften beständig zur Anwendung gebracht. Aber jetzt ist er seiner Macht beraubt und hat Gelegenheit, über seine Rolle nachzudenken, die er seither gespielt hat. Zitternd und voller Angst muss er in seine schreckliche Zukunft blicken, wenn er für alles Böse, das er getan hat, leiden muss und für alle Sünden, die er veranlasst, bestraft wird. Das hat mir so gut getan hier, als ich das gelesen habe. Satan alleine auf Erden. Offenbarung 20, 1-3. Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker 1000 Jahre lang nicht mehr verführen. Wenn sie um sind, muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Ich möchte eure Aufmerksamkeit noch einmal kurz auf ein paar wichtige Hinweise lenken. Die Bibel sagt uns, dass Satan in den Abgrund geworfen wird, in das sogenannte Abyss. Dieser Abgrund ist aber nichts anderes als unsere Erde. Wenn niemand mehr am Leben ist, es heißt, dass Satan gefesselt ist, aber wie soll das gehen? Nun, da niemand mehr am Leben ist, kann er niemanden mehr verführen. Er ist also gebunden. Die Gerechten sind alle im Himmel. Die Ungerechten sind alle tot. Die Erde wird somit zum Gefängnis für Satan und dies unglaubliche 1000 Jahre lang. Danach aber wird er für eine kurze Zeit freigelassen. Was heißt das wiederum? Nun, lasst uns vorher kurz rekapitulieren, was wir wissen. Wenn wir die 1000-Jahr-Periode ansehen, dann wissen wir, dass zu Beginn das zweite Kommen Jesu stattfindet. Die erste Auferstehung findet statt, die Gerechten gehen in den Himmel, die gottlosen Toten sind tot. Während der 1000 Jahre ist Satan gebunden und die Gerechten halten Gericht. Ich hoffe, dass soweit alles klar ist. Was aber geschieht am Ende der 1000 Jahre? Die Bibel macht auch dies ganz klar. Die Gerechten werden nicht im Himmel bleiben. Also wenn du dachtest, du bleibst im Himmel, dann hör mir jetzt gut zu. Matthäus 5,5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das heißt also, dass die Gerechten wieder auf diese Erde kommen. Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Nach 1000 Jahren kommen wir wieder auf diese Erde zurück, welche für uns neu gemacht werden wird. Das himmlische Jerusalem kommt herunter vom Himmel auf die Erde und dieses Mal berührt der Fuß Jesu die Erde. Zacharia 14, Vers 4. Er stellt sich auf den Ölberg, der östlich von Jerusalem liegt, und der Berg wird sich von Osten nach Westen in zwei Teile spalten. Die eine Hälfte weicht nach Norden aus, die andere nach Süden, sodass ein breites Tal entsteht. Frage: Warum muss der Ölberg weichen, um so viel Platz zu schaffen? Das ist doch einfach, oder? Weil eine riesige Stadt dorthin kommt. Jesus kommt mit dem neuen Jerusalem, Offenbarung 21, 16. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit. Der Engel maß die Stadt mit seinem Messstab. Sie war 12.000 Wegmaß lang, ebenso breit und hoch. Eine riesige Stadt, 12.000 Wegmaße. Wisst ihr, wie viel das ist? 600 Kilometer. 600 Kilometer breit, 600 Kilometer lang und 600 Kilometer hoch. Eine unglaublich große Stadt. Sie bedeckt, um es zu verdeutlichen, sie bedeckt die Fläche Frankreichs. Habt ihr eine Ahnung, wie groß diese Stadt ist? So groß wie Frankreich. Gott hat viel Platz für viele, viele Menschen. Der Ölberg spaltet sich also und das neue Jerusalem kommt hernieder und ist die neue Hauptstadt dieser Erde. Wir haben gesehen, was zu Beginn der 1000 Jahre passiert. Wir haben gesehen, was während der 1000 Jahre passiert. Am Ende der 1000 Jahre kommt also nun das himmlische Jerusalem herunter vom Himmel und die gottlosen Toten werden auferstehen. Die sogenannte zweite Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen Toten wurden noch nicht wieder lebendig. Das wird erst geschehen, wenn die 1000 Jahre um sind. Nun sind alle Menschen, die jemals gelebt haben, am Leben. In einem Augenblick sind wir alle am Leben. Satan muss freigelassen werden aus seinem Gefängnis. Alle Gläubigen sind mit Jesus zusammen in der Stadt. Alle Gottlosen draußen vor der Stadt. Und was passiert jetzt? Offenbarung 20, Vers 7. Wenn die 1000 Jahre um sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Er wird ausziehen, um die Völker an allen vier Enden der Erde zu überreden. Das sind Gog und Magog. Sie sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Und der Satan wird sie alle zum Kampf sammeln. Sie zogen herauf von den Enden der Erde und umstellten das Lager des heiligen Gottesvolkes und die von Gott geliebte Stadt. Unglaublich! Die Heiligen sehen, wie die gottlosen Toten auferstehen und Satan sieht seine große Chance, sie noch einmal zu verführen. Wir können diese Stadt einnehmen. Unglaublich, dass sie mitmachen werden. Aber wir werden es mit eigenen Augen sehen. Denn Gott will, dass nicht der geringste Zweifel bestehen bleibt, dass da vielleicht doch noch einer draußen ist, der Jesus gewählt hatte. Aber es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Es ist vorbei. Die Gottlosen wurden vernichtet. Und das wird Gott nicht freuen. Es wird kein freudiges Ereignis sein. Wir werden nicht auf den Stadtmauern sitzen mit Popcorn und zuschauen, wie das alles passiert. Wir werden auch Freunde und Liebe draußen haben, die vernichtet werden. Aber nun, nachdem es vorbei ist, macht Gott etwas Wunderbares. Er macht eine neue Erde. Und hört mir jetzt gut zu, was in Offenbarung 21, Vers 1 steht. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Wir waren alle nicht dabei, als Gott den Garten Eden das erste Mal geschaffen hat. Aber wir werden dabei sein, wenn Gott die neue Erde durch sein Wort schafft. Wenn er eine neue Schöpfung macht, dürfen wir dabei sein und ihm zuschauen, wie er eine neue Welt schafft. 2. Petrus 3, Vers 13. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Ja, Jesaja 65, Vers 17. Alles mache ich neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Es wird so wunderbar sein, dass wir uns nie mehr an diesen Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, erinnern werden. Gott garantiert uns, dass wir in 20.000 Jahren nichts mehr von dieser Erde wissen werden. Aber eine Frage bleibt: Wie wird es sein auf der neuen Erde? Und auch dies wird wunderbar beschrieben in Offenbarung 22. Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße, mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen 12-mal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Alle, die dort sind, werden Gott als Priester dienen. Sie werden ihn sehen und sein Name wird auf ihre Stirn stehen. Gott sagt, ich mache alles neu. Alles, was wir dieser Erde angetan haben, was die Sünde dieser Erde angetan hat, wird ausgewischt werden. Und alles wird neu gemacht werden. Die Geschichte der Menschheit beginnt im Garten und sie endet im Garten. Die Bibel beginnt mit dem Baum des Lebens und sie endet mit dem Baum des Lebens. Hast du dich schon einmal gefragt, wie es war, im Garten Eden zu leben? Du wirst es sehen, denn Gott wird einen neuen Garten Eden schaffen. Du wirst es sehen. Du wirst dort leben. Jesaja 35, Vers 1 bis 6. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich! Wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Sharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selbst kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich über die Steppe. Ist das nicht wunderbar? Ich kann es kaum erwarten, in den Himmel zu kommen. Ihr könnt mir glauben. Ich kann es kaum erwarten, in den Himmel zu kommen, um dies alles zu sehen. Keine Schmerzen mehr zu haben. Keine Einsamkeit und keine Angst mehr zu haben. Jesaja 65, Vers 25 beschreibt uns das Folgende. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem heiligen Berge, spricht der Herr. Denken wir darüber nach, was Gott uns versprochen hat. Denn es geht nicht mehr lange, dann wird es Wirklichkeit sein. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Jesus hat das Wunder vollbracht und den Preis für dich und mich bezahlt. Es liegt nun nur an uns, dieses auch anzunehmen, damit wir, wenn Jesus wiederkommt, auch in dieser wunderschönen Stadt leben dürfen in Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, wo ist so ein Heiland, wie du bist? Du bist nicht nur ein Schöpfer, Gott, du bist auch Erlöser. Du bist unser Bruder geworden. Du bist auf die Erde runtergekommen und du verstehst, was wir durchmachen, weil du es auch durchgemacht hast. Sonst kann das niemand verstehen. Nur du. Und dafür sind wir so dankbar, dass du ein Gott bist, wo man kann zu ihm kommen, wenn immer wir Zeit haben. Und du dann auch Zeit hast für uns. Oh Vater, ich freue mich so drauf, dich von Angesicht zu Angesicht dürfen zu sehen. Ich bitte dich, Herr, von ganzem Herzen, hilf dir uns allen. Hilf allen, die heute meine Stimme hören. Dass wir eines Tages bei dir dürfen sein, weil wir das haben wollen. Und nicht einfach aus Zufall dort sein und ganz überrascht sein, dass wir es jetzt doch in den Himmel geschafft haben. Sondern, dass wir wirklich haben wollen und dass du Gnade dazu geschenkt hast. Vater, ich freue mich auf den Tag, wenn du wieder kommst. Und ich bete dafür, dass der Tag gleich möglich geschehen. Damit wir all die, das Elend von dieser Welt hinter uns lassen können und in eine neue Welt hinein dürfen gehen. Eine Welt, wo du regierst, wo keine Sünde mehr ist und kein Leiden mehr ist. Wo wir auf ewig bei dir dürfen sein. Oh Vater, ich danke dir jetzt für den Sabbattag. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns segnen willst. Nicht nur an diesem heutigen Tag, aber besonders an diesem heutigen Tag, Herr. Du uns in der neuen Woche begleiten. Du uns auch durch die neue Woche segnen, Herr. Schenk da, dass wir getreu sind im Gebet, dass wir ohne Unterlass dir beten, dass wir uns dir alles darlegen, was uns bekümmert, aber auch was uns freut, dass du, unser Herr und Gott, unsere Gebete darfst erhören. Dafür danke ich dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.